Radio SRF. Das Tagesgespräch.
Manu Khalil, überall in der Schweiz hängen jetzt Filmplakate mit ihrem Namen. Da steht Manu Khalil drauf. Morgen ist der offizielle Kinostart. Was ist das für ein Gefühl für Sie?
Ja, es ist ein Traum, ein kleiner Traum, der langsam beginnt sich zu erfüllen. Als Flüchtlinge, als ich in die Schweiz kam, als Flüchtling damals, hatte ich wirklich manchmal Depressionen. Ich dachte, ich werde nie mehr die Möglichkeit haben, die Kamera in Hand haben und wieder Filme zu drehen.
Also Sie waren Kameramann und bereits ein bekannter Filmemacher.
Ich war Filmemacher, Regisseur eigentlich, habe viel Kamera gemacht auch. Aber damals, als ich da kam, dann war ich nur ein Nummer, wie alle anderen Flüchtlinge leider in dieser Welt. Dann hat es gedauert ein paar Jahre, bis ich die Flüchtlingsstatue als echter Flüchtling, als echter Mensch dann bekommen habe. Dann habe ich alles getan, um wieder meine Kamera in die Hand nehmen und wieder Filme zu drehen. Und wenn ich heute in Bern oder in Basel oder Zürich laufe und sehe diese Plakate, dann bin ich stolz als Mensch auf das, was Schweizer zum Beispiel, Schweizer, diese Gute, was sie machen und was sie ermöglichen, zum Beispiel Menschen wie ich, dass sie wieder seinen Beruf zu üben und seine Hoffnungen nicht verlieren.
Auf diese Geschichte möchte ich auch noch eingehen, wie Sie überhaupt von Syrien in die Schweiz kamen, also wie Sie überhaupt hier gelandet sind. Aber gehen wir doch zuerst auf Ihre Hauptfigur im Film Der Imker ein. Für Sie und ihn war es eine lange Reise. Er ist ein Imker aus der Türkei, er ist Kurde, er lebt jetzt in der Schweiz schon seit Jahren. Wie, Manu Khalil, haben Sie ihn überhaupt kennengelernt?
Herr Ibrahim Gezer kannte mich von einem früheren Film von mir, hat das gesehen und wusste, dass ein kurdischer Filmemacher in der Schweiz lebt. Das war vor 7 oder 8 Jahren, so etwas. Ich kannte ihn persönlich nicht. Ich habe wirklich, wusste nicht, dass er überhaupt ein Imker in der Schweiz lebt oder so. Ein Freund von mir in Bern hat mir einmal erzählt, dass in Basel gibt einen Kurde, der imkert. Und nur dieser Satz zu hören, ein Kurde imkert in der Schweiz, hat mich so ein bisschen die Interesse geweckt. Und normalerweise, wir wissen eigentlich, die Kurden in der Schweiz oder in Europa imkern nicht, sondern Kebab verkaufen oder ein Beiz öffnen, wenn sie erfolgreich sind. Aber dann, als ich dann recherchiert habe und die Infos gesammelt habe über Ibrahim und seine Geschichte, seine Vergangenheit, dann es war schon klar für mich, es ist eine interessante Geschichte und es konnte in einem Film sein. Dann habe ich mir entschieden, eigentlich einen Film über ihn zu drehen.
Schauen wir die Geschichte an. Also Herr Gezer, Ibrahim Gezer, der hat sich um seine Bienen gekümmert, der hatte viele Bienen, hat sich um seine Familie gekümmert, hat sich aus der Politik herausgehalten, also Türken, Kurden, so, er war nicht Aktivist und doch musste er aus seinem Land fliehen. Warum?
Leider ist es so, wenn ein Krieg aufbricht in einem Land, dann will ich sagen, eigentlich wird alles verbrannt, grün und trocken und denn der Krieg eigentlich sucht die Opfer nicht zwischen die Aktivisten und Nicht-Aktivisten. Wenn eine Bombe explodiert, dann sterben auch Kinder dabei und Frauen und unbeteiligten Menschen. Und das ist genauso auch wie bei Ibrahim. Ibrahim Gezer war ein Mensch, der hat bis Mitte 90er Jahren, er war ein von den größten Bienenzüchters Türkei oder Kurdistan.
Also mehrere Tonnen Honig hat er.
Er hat erzählt, zwischen 10 und 18 Tonnen Honig pro Jahr hat produziert. Er hatte 500 Bienenvölker, er hatte große Familie, 11 Kinder und finanziell war super eigentlich. Sein Leben war super. Er hat sich nie über die Politik interessiert. Für ihn, die Politik oder Kurde zu sein, es war seine Imkerei. Und seine Kinder und seine Familie, das war alles. Aber als Mitte 90er Jahren der Krieg zwischen kurdischen Rebellen und türkischer Armee sich verschärft hat und der Krieg schon in seine Familie gekommen und als eine von seiner Tochter sich die PKK angeschlossen hat. Und
also diese kurdische Partei, die auch mit Gewalt gegen die Türken gekämpft hat?
Ja. Genau. Und als die Tochter dann nach 6 Monaten umgebracht wurde, dann war er und ganze seine Familie eigentlich in Problemen geraten. Und sie waren unter der Bewachung von türkischem Militär. Sie haben dann Ibrahim verhaftet. Sie haben gesagt, du bist ein PKK-Mitglied, weil du in den Bergen bist ganze Zeit und du kennst diese Menschen und du musst für uns arbeiten. Und
aber Ibrahim, er war in den Bergen wegen seinen Bienen?
Seinen Bienen, klar, jawohl, ja. Und dann,
Also wie er in die Schweiz kommt, das erzählen wir nicht alles, weil wir erzählen nicht den ganzen Film. Und trotzdem, als Sie ihn kennengelernt haben, habe ich irgendwo gelesen, hat er am Anfang, wollte er nur über Bienen sprechen, gar nicht über seine Lebensgeschichte.
Klar, als ich ihn getroffen habe, erst einmal, das war in Andermatt, wir sind dort gefahren, habe ich ihn getroffen. Und er hat von Anfang gesagt, ja, kannst du deine Kamera mitbringen und kannst das filmen, das ist kein Problem. Da habe ich mit ihm gearbeitet. Und er hat es immer gesehen, dass eigentlich ich frage ihm nichts, ich drehe nur, was er macht. Und er hat immer in die Kamera geschaut, in die Optik und hat mich gefragt, wieso fragst du mich nicht, was macht die Königin da, was machen die Bienen und die Drohnen, wo sind die Drohnen, damit ich alles erzähle. Und ich habe ab und zu gefragt, aber...
Also Bienen und, interessieren Sie nicht so oder waren Sie interessiert nein, erst die, durch doch, Ibrahim Gesser?
Doch, die haben mich interessiert, aber von Anfang her wirklich, meine Biene war Ibrahim selbst und ich wollte einen Film über Ibrahim machen.
Und Königin war Ibrahim.
Die Königin und die Arbeiterin eigentlich war Ibrahim für mich. Und als er dann das bemerkt hat, nach einigen Wochen, so Tagen, dann hat fast Kontakt mit mir unterbrochen. Fast 6 Monate lang wollte er nicht mehr mit mir sprechen. Wir haben nur sehr selten telefonisch zusammen gesprochen. Und immer hat gesagt, ja, psychisch bin ich nicht gut, lass uns dann später irgendwann zu sprechen. Und dann habe ich mit ihm, einen anderen Weg gefunden. Das ist halt dieser menschliche Weg, ohne Film zu drehen jetzt. Ich habe gesagt, dass der Film bleibt an einer Seite. Aber mit Ibrahim muss ich jetzt eine Freundschaft eigentlich bauen und ihn besser kennenzulernen. Und als ich mit ihm so viel mal, ich war in Basel bei ihm und ich habe ihn besser kennengelernt. Wir haben zwischen uns war dann ein Respekt zwischen, was er erzählt hat. Und diese Freundschaft war schon groß war und er hat geglaubt, dass Manu Khalil will eigentlich nicht nur meine Geschichte irgendwie ausnutzen in einem Film, sondern wirklich will diese Geschichte erzählen.
Also Sie haben die Kamera beiseite gelegt?
Beiseite, und einige Zeit, genau. Und, und ich habe ihm überzeugt, dass deine Geschichte, deine persönliche Geschichte, es ist wertvoll und es ist wirklich, sie ist die interessanteste als die Bienen. Und klar, die Bienen sind auch waren wichtig für mich, aber die Bienen und die Krankheiten von Bienen, so, du bist der Mensch, der das braucht eigentlich in diesem Film zu erzählen über ihn. Und dann hat es wieder funktioniert. Hat funktioniert, als er gesehen hat, dass das, wenn ich zum Beispiel mit ihm auch ein bisschen weine ab und so, das kommt von Herzen. Dann hat er gesehen, dass Manu ist mein Freund schon geworden. Manu ist nicht nur der Regisseur, der kommt und nimmt auf, was ich erzähle und dann geht weg und ich sehe ihn nicht mehr, sondern dann habe ich seine Korrespondenz gemacht ab und zu und ich habe seine Sachen übersetzt. Und dann war als er mir später gesagt hat, du bist der Chef. Mach, was du willst, oder? Dann habe ich gesagt, Ibrahim, wenn du schläfst ab und zu vor der Kamera, du schnarchst auch. Soll ich auch drehen? Dann habe ich gesagt, ja, du bist der Chef, dreh, was du willst. Dann habe ich gesehen, wow, wir sind eigentlich schon dran. Wir sind, diese Freundschaft, es war so stark, dass wirklich die Kamera war nicht mehr da. Als ich gedreht habe, der hat nur mit mir gesprochen. Dann hat nie mehr in die Optik geschaut. Ich war ein Teil von seinem Job eigentlich, als wir in den Bergen waren oder bei ihm in diesem kleinen Zimmer. Dann hat es funktioniert.
Sie haben gesagt, Sie haben auch zusammen geweint. Was brachte Sie zum Weinen? Die gemeinsame Geschichte?
Konnte sein. Vor drei Jahren, mein Vater ist gestorben leider in Syrien und ich durfte nicht nach Syrien gehen und mein Vater auf die Beerdigung zum Beispiel teilnehmen.
Das war bei Ibrahim Gesser auch so. Er durfte nicht an die Beerdigung seines Sohnes
genau,
in der Türkei.
Genau, es gab viele gleiche Momente, viele gleiche gemeinsame Momente eigentlich zwischen seinem Gespräch, was er erzählt hat, und ich, was ich erzählt habe, zum Beispiel in unserem Leben und so. Aber was mich bewegt vielmal eigentlich oder so berührt hat, sein Schicksal. Der Mensch, der wirklich liebt die Natur, liebt Menschheit, liebt diese kleinen Insekten und er schadet wirklich niemanden. Jetzt, ich mache von ihm kein Buddha. Ich sage nicht, der Ibrahim Gesser, er ist ein Buddha, ein Christus. Er ist ein einfacher kurdischer Bauer, einfacher Mensch, der ein Opfer von einem doofen Krieg eigentlich geworden. Und als er so diese intimen Momente zum Beispiel über seine Frau gesprochen hat, über diese Träume, die er vor seinen Kindern hatte und alles verloren gegangen.
Er wollte die Familie organisieren wie ein Bienenvolk.
Genau, ja. Genau. Und das hat eigentlich nicht funktioniert. Nicht funktioniert, weil... Nicht, weil er ein Versager war, sondern weil die Umgebung, weil das System dort war schuld eigentlich von das da. Von dieser.
Sie haben vieles von dem auch miterlebt. Ich möchte Ihre Geschichte etwas anschauen. Sie sind aus dem Norden von Syrien. Sie sind, das ist an der Grenze zur Türkei. Was ist das für ein Ort, wo Sie aufgewachsen sind, Manu Khalil?
Ja, ich bin Kurde aus Syrien ursprünglich. Meine Mutter kommt aus Kurdistan, Türkei, Vater aus Syrien. Das heißt, diese Grenze, es ist zwischen meiner Familie auch. Die türkisch-syrische Grenze, meine ich, ist zwischen meiner Familie. Ich bin in Syrien aufgewachsen, in einem kleinen Dorf neben einer Stadt, heißt Kamischli.
Und das ist ja eine größere Stadt eigentlich heute.
Kamischli ist eine größere Stadt, hat so ein paar hunderttausend wahrscheinlich. So
200.000 steht in der
Stadt. 300.000 Menschen, ja, genau, so etwas in diesem Stil. Wir hatten keinen Strom bis Ende 70er Jahre. Das heißt, ich habe meine ganze Primar-, Sekundar- und Gymnasium mit einer kleinen Lampe oder Kerzen gemacht. Ja, Fernsehen haben wir das erste Mal im 80er Jahre Fernsehen gesehen bei uns.
Und, also Sie haben vorher gar nie Filme gesehen?
Gar überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Bei uns bis 80er Jahren eigentlich Filme schauen oder ins Kino gehen war so wie eine Schande. Denn Leute haben gesagt, er ist ein, zum Beispiel haben jemanden schlecht gesprochen, haben gesagt, er ist ein, läuft auf der Straße, macht nichts, geht ins Kino und spielt Karten. Oder? Das war so, diese Filmmacherei oder Filmemachen war fast wie eine Schande. Ich erzähle eine Geschichte, aber es war sehr interessant. Als ich meine Ausbildung dann in Tschechoslowakei gemacht habe und bin ich zurück nach Syrien gegangen einmal, da hatten wir eine Frau ist gestorben, dann bin ich mit meinem Vater dort gegangen. Mein ältester Bruder wollte nicht, hat gesagt, warst du lange in Tschechoslowakei und gehst du mit deinem Vater zur Beerdigung, bin ich dort gegangen, waren viele Männer, da sitzen nur Männer dort und ein Mann wollte mit mir sprechen und hat gesagt, Herr Doktor, wollte ich etwas fragen. Und mein Vater daneben hat gesagt, nein, Manu ist nicht Doktor. Und er war so überrascht, ist er nicht dein Sohn, der in Tschechoslowakei studiert ist? Der Vater hat gesagt, ja, doch, er ist er. Und er sagt, aber er ist nicht Doktor. Und der Vater hat gesagt, nein, er ist ein Filmemacher. Und von diesem Moment, der Mensch da hat sich gedreht und wollte nicht mehr mit mir sprechen.
Also es war so, kam denn da auch Ihr Interesse für Film? Weil Sie wussten, das war irgendwie so ein bisschen anrüchig und so, also ja. Sie sind ja eben, wie Sie gesagt haben, in die Tschechoslowakei gegangen und haben Film studiert, Sie haben Kamera studiert, Regie studiert.
Es war so in den 80er Jahren, als ich meine Matura fertig gemacht habe, dann habe ich in Damaskus Jura und Geschichte studiert. Und damals habe ich so einen Weg zum Kinematografie und Filme, so eine neue Welt entdeckt. Ich habe viel dann gelesen, viele, viele Zeitschriften, viele Zeitungen, viele Filme auch geschaut. Es war ein Filmclub in Damaskus damals und wir konnten Filme, unzensurierte Filme dort auch sehen. Ich habe Filme, italienische Filme, die unzensuriert waren, auch geschaut.
Und viele andere Filme. Welche? Wissen Sie?
Jetzt gerade zum Beispiel von Pasolini habe ich Filme geschaut, von Fellini habe ich Filme geschaut. Normalerweise in jedem Diktatorland, eigentlich alle Szenen werden gekürzt, alle freigesprochene Sätze werden geschnitten und nackte Frauen wurden geschnitten und so. Aber da damals in diesem Club konnten wir einige Menschen konnten eigentlich die Filme wirklich in ihrer Originalität und ihre sehen. Und damals, eigentlich in den 80er Jahren, Mitte 80er Jahren, da war es so, diese Befreiungsbewegung in Kurdistan war so groß und jeder Kurde fast sich auf diese Bewegung angeschlossen hat. So Bewegung für Kurden, dass wir Kurden, wir dürfen unsere Sprache nicht sprechen, wir müssen etwas machen, damit wir diese Rechte bekommen. Und viele meiner Freunde, meine Kolleginnen eigentlich haben sich auf den bewaffneten Kampf angeschlossen und einige, und eine von sie war ich, der hat gesagt, ich muss etwas anders machen, wenn ich etwas für dieses Volk mache, das werde ich Filme drehen.
Also nicht Gewalt, sondern...
Nicht Gewalt, sondern mit dem Film. Und wirklich war, ich habe immer gedacht, dass es, wenn ich eine Waffe in der Hand habe, dass die ist meine Kamera. Und das war der Grund, wieso habe ich dann die Uni in Syrien verlassen habe und nach Tschechoslowakei gegangen, um die Film zu studieren.
Jetzt kann man sagen, warum ausgerechnet die Tschechoslowakei?
Viele Gründe. Einer, ich habe viele Filme, tschechoslowakische Filme damals gesehen. In Syrien waren viele Filmemacher, die in ehemaligen oder im Ostblock damals haben Schule fertig gemacht und die haben diese Filme nach Syrien gebracht. Denn ich als Mensch oder viele andere Menschen konnten diese Filme sehen. Ich habe wirklich mich an tschechoslowakische Filme damals verliebt, irgendwie in Jiří Menzel oder in Almar Klos, Jan Kadar oder Miloš Forman. Die Filme, die ich gesehen habe, und waren für mich so große Namen. Und klar, ich habe François Truffaut und Jean-Luc Godard nicht gesehen damals. Ich habe andere Filme gesehen und Tschechoslowakei für uns war einfach billig. Dann konnte man mit $100 zwei, drei Monate in Tschechoslowakei leben damals. Ich konnte, meine Familie konnte mich nicht irgendwie nach Frankreich schicken und Geld, Tausende von Dollar zahlen damals. Es war einfach eigentlich in Tschechoslowakei zu studieren. Und das war wirklich auch schön damals, trotz die kommunistische System, der beherrschte damals dort. Aber ich habe wirklich schöne Momente dort erlebt.
Jetzt sind Sie ja so weggegangen, studieren gegangen in die Tschechoslowakei und plötzlich bekamen Sie Probleme mit der syrischen Regierung. Wie ging das denn?
Als ich dort studiert habe, da habe ich ein bisschen Freiheit geatmet, wie man sagt. Ich bin von Diktatorie, von Syrien nach Tschechoslowakei gegangen. Klar, es ist eine kleinere Diktatorie, aber ich als Mensch, als Student dort, hatte ich wirklich die Freiheit. Ich konnte auch denken und machen, was ich wollte. Und dann, klar, man ändert seine Meinungen über viele Sachen eigentlich, auch in Syrien. Da hatte ich einmal in einer Zeitschrift, ich habe nur erwähnt, Mano Khalil, ein Kurde aus Syrien, hat einen kleinen Preis, ich weiß nicht, was war der Zuschauerpreis für ein Studentenfilmfestival in Tschechoslowakei. Ich habe einen Preis erhalten und damals haben einen Artikel geschrieben, eine Zeitschrift, dass Mano Khalil, ein Kurde aus Syrien. Und als ich dann später nach Syrien gegangen, da haben mich verhaftet und haben gesagt, wieso hast du in Tschechoslowakei gesagt, dass du Kurde bist.
Also Sie gehen zurück und Sie wurden verhaftet, einfach,
genau, weil genau, Sie... Einfach und das war 1988 wurde der Artikel, damals gab es kein Internet, kein Mails, aber die syrische Botschaft oder die Menschen, die dort für die syrische Botschaft gearbeitet haben, haben alles verfolgt und beobachtet und als sie gesehen haben, das war eigentlich gegen das syrische Regime. Wieso sagt jemand, es gibt Kurden überhaupt in Syrien? Weil offiziell gibt es keine Kurden in Syrien.
Ja, sie durften ja nicht mal ihre Sprache sprechen.
Überhaupt nicht, alles ist verboten.
Und was passierte dann?
Dann, klar, das schon hat es angefangen. Schon hatte ich ein Dossier in Syrien. Jeder Mensch, jeder Mensch, der Probleme mit Geheimdiensten in Syrien hat, dann hat ein Dossier. Und dann schon ist beobachtet, seine Familie wurde beobachtet und dann die Probleme waren schon da. Und als ich meinen Film, der einzige Film in Syrien gedreht habe, wo Gott schläft, heißt der Film, und der Film wurde in Augsburg Film Festival gezeigt und habe einen ersten Preis damals bekommen. Und in Syrien war die Hölle. Da haben mich als Verräter, als Separatist, als Terrorist, ich weiß nicht was alles, bezeichnet. Und klar, für mich war Leben in Syrien unmöglich. Das war unmöglich. Ich konnte dort leben, klar, ich konnte auch in syrischen Fernsehen arbeiten, als Sklave im Diensten von Diktator Assad. Konnte alles machen, auch Geld verdienen und super. Aber ohne Würde, ohne diese Rechte, die ich als Mensch, als freier Mensch sollte zum Beispiel. Und dann habe ich, der andere Weg war, weggehen von Syrien. Einfach weggehen und als freier Mensch versuchen, meinen Beruf weiterzuüben.
Das ist ja noch eine Entscheidung. Man verlässt seine Familie für, man weiß nicht, unbestimmte Zeit. Sie sind in die Schweiz gekommen. Sie kamen in den Kanton Tessin, haben in einem Asylbewerberheim gewohnt. Wie haben Sie das erlebt?
Klar, wenn man weggeht, dann man lässt eine Geschichte, Gefühle, man lässt eine Familie, Freunde, alles hinter sich und man geht in Ungewissenheit, oder? Und als ich in die Schweiz kam, da war ich wirklich eine Nummer, wie alle anderen Flüchtlinge eigentlich. Das ist, man ist eine Nummer mehr oder wenig, immer.
Sie haben irgendwann mal gesagt, Sie mussten 2 Jahre lang beweisen, dass Sie ein Mensch sind. Wie meinen Sie das?
Das war wirklich so. Das ist schwierig. Wissen Sie, man kommt irgendwo und zum Beispiel, wenn jemand etwas doof macht, ein Asylbewerber etwas schlecht macht, dann kommen die Polizei und alle sind schon, sie müssen alle kontrollieren und die sagen nicht, sie sind irgendwie ein Schriftsteller oder sie sind ein Arzt oder sie sind, aber vor diese Polizisten, die kommen in diesem Heim und kontrollieren, dann werden alle kontrolliert, alle Koffer werden geöffnet und alle sind irgendwie
kriminell,
fast, sage ich, oder nicht so schlecht gemeint, aber in diesem Stil. Und dann ist wirklich, es ist eine Belastung von einem Mensch, der dann nicht mitmacht, der nicht klaut zum Beispiel und versucht sich,
seinen Weg zu gehen.
Seinen Weg zu finden, das ist klar. Ich erinnere mich, dass damals ich bin in Tessiner Fernsehen gegangen und ich wollte einen Dokumentarfilm drehen. Und da habe ich einen Mensch getroffen, das war wirklich nicht überglücklich mit mir. Dann hat mich fast so in menschlicher Weise weggeschmissen von dort, hat gesagt, sie machen große Illusionen, sie können keine Filme hier drehen. Wir haben unsere Menschen, die Filme drehen, oder? Aber ich habe es nicht aufgegeben.
Jetzt ist das Plakat überall. Ja, jetzt
ich habe meine Hoffnung nicht verloren. Ich habe eine Kamera von einem Freund ausgeliehen damals. und hat mir die kleine Kamera gegeben und ich habe meine Geschichte in diesem Flüchtlingsheim gedreht. Und dann haben sie schöne Menschen in Solothurn Filmtage, zum Beispiel einen von Ivo Kummer, das ich muss immer erwähnen, der hat diesen Film super gut gefunden und hat den Film in Solothurn gezeigt. Der Film wurde nominiert für den Schweizer Filmpreis später als beste Kurzfilm in der Schweiz. Da hat ein Erkennungspreis, UBS einen Erkennungspreis erhalten. Frau Madeleine Hirziger damals hat gesagt, ich muss unbedingt diese Film im Fernsehen zeigen. Sie hat zweimal in Schweizer Filmszene damals hat sie gezeigt. Und die waren die Menschen, die daneben wieder gestanden, neben mir gestanden und haben mir geholfen und haben gesagt, doch, du kannst Filme machen. Und sie haben geglaubt auch, dass ich Filme mache.
Sie haben ja auch, also in dieser Zeit auch, hat man Ihnen keine Stelle gefunden? Sie konnten nicht Filme machen, ganz am Anfang oder eben so, wie Sie es gesagt haben. Sie haben in einem Theater, haben Sie Böden und WCs geputzt. Manu Khalil, haben Sie nie eine Art Bitterkeit, dass man eigentlich Sie, der eigentlich schon ein arrivierter Filmemacher war und plötzlich 4 Jahre lang sind Sie Putzmann?
Nein, das ist überhaupt nicht. Ich bin nicht so ein Mensch, der zu jammert. Ich sage nur die Wahrheit. Manchmal, der Gesetz macht mal alles doof, oder? Das Gesetz, manchmal musste man so ein bisschen, der Gesetz ein bisschen wie ein, wie sagt man, wie ein Gummi, ein bisschen.
Dehnen?
Genau. Nein, es ist nicht so. Ich weiß, was schön war dann, dass ich nicht aufgegeben habe. Trotzdem, ich habe das gemacht. Ich habe
also
gesagt,
keine
okay,
Bitterkeit, wirklich?
Nein, wirklich nicht. Meine Frau ist wahrscheinlich, sie ist, sie kann das beweisen, ja. Sie ist meine Kollegin seit 21 Jahren mit mir. Und nein, wirklich nicht. Es war interessant, ich sage eine kleine Geschichte. Als ich dort gearbeitet habe einmal, dann sie haben Theater geübt und eine Theatergruppe. Sie haben Theater gespielt dort, das war schön Theater sicher. Und dann, ich habe auch Bar gemacht damals.
Ich war also Bar geputzt und
ja, alles. Ja, so alle die Geschichten, ja. Dann war ich hinter dem Bar, dann kommt der Regisseur zu mir, hat so mich auf der Schulter geklatscht. Und, wie war es für dich? Ich habe das Theaterstück gesehen. Dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich ein bisschen über Dramaturgie gesprochen, über die Regie vom Stück, über die Schauspielerarbeit und so, über die Musik und Licht. Und dann hat sie mir geschaut, hat nicht vertraut. Jemand, der hinter die Theke steht und putzt jeden Tag hier, spricht so und er ist weggegangen. Er war sehr beleidigt. Später, als er gehört hat, dass ich eigentlich Filmemacher bin und ich drehe die Filme, dann ist zu mir gekommen und hat wirklich wieder mit mir gesprochen. Ja, und was und wo und wie? Dann haben sie gesagt, voilà, es ist, die Menschen manchmal eben, sind schkatulieren. Ich schmeißen jemanden in eine Box, oder? Und man hat so einen begrenzten Rahmen zum Beispiel. Egal, was man macht, dann bleibt
man hier. Denkt gar nicht, was der Mensch da sein könnte.
Genau. Ja, aber ich nehme es alles mit Witz heute und ich lache.
Das ist auch im Film Der Imke so. Ich erzähle nicht mehr, aber vieles von dem, was Sie erzählen, kommt auch vor bei Ibrahim Geyser, wie er zum Beispiel die Verwaltung erlebt, wie er die Bürokratie in der Schweiz erlebt, wie er was für eine Stelle findet und so. Ganz zum Schluss eigentlich noch jeden Tag berichten wir auch hier auf Radio SRF über die Ereignisse in Ihrer Heimat in Syrien. Verfolgen Sie das jeden Tag? Hören Sie das sicher? Ja,
doch, klar, ich verfolge es. Meine Familie ist dort. Und
Sie haben Kontakt?
Klar, ich habe Kontakt jetzt. Wir haben jetzt kein Internet, kein Telefon. Und wenn jemand von uns zum Beispiel eine SIM-Karte, eine türkische SIM-Karte, die auf der Grenze leben, hat, dann wir rufen eigentlich, wir dürfen kommunizieren, aber sonst funktioniert nicht. Und selten gibt es ein Telefon. Sie schreiben mir ein SMS und dann muss ich schnell reagieren und mit ihnen sprechen. Ich sehe die Berichte vom Fernsehen zum Beispiel und schaue im Internet, im Facebook, was alles passiert jetzt. Das ist wirklich eine Tragödie. Es ist eine Schande von dieser modernen Welt, dass sie so einfach schauen und sehen, wie diese Menschen, diese kleinen Kinder und Frauen und unschuldige Menschen sterben, wie die Kultur von Syrien kaputt geht, wie dieser Land zerstört wird und in einen brutalen Bürgerkrieg richtet, oder wie sagt man, ja. Und alle schauen und sagen, ja, klar, die Russen haben ein anderes Interesse und die Chinesen und ich weiß nicht, Iran.
Also wir sehen das alles und können nichts machen.
Nichts machen. Ja, das ist leider, wir haben kein Öl. Syrien hat kein Öl wie Libyen. Wenn wir ein bisschen Öl, wenn wir 10% von libyschem Öl hätten, dann Assad und sein Regime lange wäre nicht da. Aber wir haben keine. Und die Interesse ist so, wer interessiert sich über Leben von Menschen und Blut von Menschen? Leider ist es so.
Ja. Sie haben mal gesagt, Sie denken eigentlich gar nicht politisch. Geht es Ihnen wie Ibrahim Gezer? Schlussendlich, die Politik holt Sie auch ein. Ich meine, Sie sind Kurde und nur schon das zu sagen in Syrien ist ein politischer Akt.
Das ist so, das ist wirklich so. Ich habe immer gesagt, wenn ich nicht Kurde wäre, wenn ich nicht in Syrien wäre, dann mache ich wirklich nur erotische Filme wahrscheinlich oder Komödien. Nein, wirklich ist es so. Es ist nicht meine Welt, mich in Politik zu mischen. Ich bin ein Mensch, der mit Kunst und mit Menschen zu tun hat. Und da finde ich in Politik keine Menschheit. Das ist wirklich nur eine große Lüge. Und das ist nicht meine Welt. Aber leider, wenn man nur zwei Wörter sagt, wenn man ein Gedicht in Syrien schreibt, dann ist es schon politisch. Wenn man einen Artikel in Zeitungen schreibt, dann wurde verhaftet als politischer Aktivist, oder? Und das ist, ja, leider.
Die Politik holt einen immer ein. Manu Khalil, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke vielmals.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.